Mein Name ist Heinrich Habig. Ich bin praktischer Arzt, Arzt für Naturheilverfahren, Akupunktur und manuelle Therapie.
Herr Habig, auch bei Ihnen wurde, wie bei einigen anderen Kollegen, eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Bei Ihnen waren sogar Patienten anwesend, die dann auch im Zuge dessen mitgenommen wurden, damit an Ihnen eine Blutuntersuchung durchgeführt und ein Verhör vorgenommen wurde. Was war der Grund, was war der Vorwurf, den man Ihnen gemacht hat?
Also so, wie ich das an dem Tag mitbekommen habe, hat die Staatsanwaltschaft mir vorgeworfen, dass ich unrichtige Impfausweise ausstelle oder anstatt des Impfstoffs zum Beispiel Kochsalz gespritzt hätte und das bei 6.000 Patienten. Und das Ganze basierte sozusagen auf einer anonymen Anzeige, die hinterher aber sozusagen ermittelt wurde, sodass man daraus eine Anzeige machte von einer Oberärztin aus einem benachbarten, also was heißt aus einer benachbarten Stadt, die mich aber gar nicht kannte, ja, die nur eine Freundin in der Stadt hatte, mit der sie am Wochenende Impfungen durchführte. Und die hat mich angezeigt und meinte, das wäre aus beruflichen und ethischen Gründen, müsste sie mich anzeigen, weil sie irgendwas gehört hätte. Daraufhin ist die Staatsanwaltschaft bei mir einmarschiert mit gefühlt 17 Mann, alle schwer armiert, also ne, in schusssicheren Westen, ne, weil in so einer Praxis stehen ja überall ne, scharfe Kalaschnikows oder sonstige Sachen. Naja, wir wurden überfallen, die Praxis lief gerade, meine Frau hatte Infusionen in einem Raum gehabt. Ich habe Patienten beraten und untersucht, das Wartezimmer war voll. Und was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass bereits Leute unten ja, von Polizisten mitgenommen wurden in irgendwelche Autos und dann zur Wache gefahren wurden, wo dann zum Beispiel Blutproben gemacht wurden. Ja, und eigentlich war das so, dass Blutproben nur durch einen Arzt durchgeführt werden können. Meine Frau musste ja auch im Zuge dieser ganzen Ermittlung eine Blutprobe machen und das hat ein Hilfspolizist immer eben gemacht, weil der Arzt keine Zeit hatte. Da steht also auch noch ein Vorwurf der körperlichen, also Körperverletzung im Raum. Ja?
Was war denn ursprünglich der Grund, Herr Habig, warum Sie sich während der Corona-Zeit gegen die Maßnahmen gestellt haben?
Ja, ich habe sagen wir mal, die Sorgen meiner Patienten gesehen und auch gehört. Und ich konnte sie natürlich auch messen, zum Beispiel die ganzen Geschichten mit den Maskenattesten. Ich habe natürlich Jungs und Mädchen, die in der Schule waren, denen habe ich Maskenatteste sozusagen geschrieben, dass sie keine Maske tragen müssen. Habe vorher eine Untersuchung gemacht, Sauerstoffsättigung durchgeführt, mit Maske und ohne Maske und geguckt, was da passiert. Das habe ich dann auch einzeln aufgeschrieben und da habe ich gemerkt, was soll das? Ja, also es stand sozusagen auch auf den Masken drauf, dass sie nicht schützen, auch nicht gegen eine virale Belastung, noch nicht, also auch gegen Bakterien nicht und so weiter. Da habe ich gesagt, was soll das? Ja, und ich hatte da einen Zwischenfall mit einem 17-jährigen jungen Mann, der hat 5 Stunden eine Mathearbeit geschrieben und musste die ganze Zeit die Maske tragen. Der kam zu mir in die Praxis, ja, konnte nicht sprechen. Der hat nur auf so einen Zettel, wo man so schnell schreiben kann, mir geschrieben, was er hatte. Er hatte wahnsinnige Kopfschmerzen, ja, und war nicht in der Lage zu formulieren. Also da waren sozusagen schon Teile des Gehirns betroffen durch die 5-stündige Dauer. Nichtbelüftung seines Gehirns und dann ne, unter den Voraussetzungen, dass man eine Mathearbeit schreiben muss. Und dann habe ich ihm Sauerstoff gegeben und habe ihm Infusionen gegeben, Ozon unter anderem, sodass er sich langsam erholte. Die Kopfschmerzen haben dann aber noch 5-6 Stunden angehalten, aber er konnte wieder langsam sprechen. Daraufhin habe ich dann auch sofort die Schule angerufen und habe dem Rektor gesagt, dass ich ihn anzeigen würde, wenn er seine Schüler noch mal so behandelt und dass dieser Junge auf keinen Fall wieder eine Maske tragen darf. Naja, also, und das ging dann auch gut, aber das war dann auch ein Grund, dass ich diese Maskenatteste bei vielen Kindern, vor allem die Asthma hatten, Bronchitis hatten, dass ich dann das auch bestätigt habe und ihnen dafür einen Attest ausgeschrieben habe. Dann habe ich mich intensiv mit den ganzen Maßnahmen beschäftigt, ja, mit Corona selbst, mit wo kommt das Virus her, was steckt dahinter, warum auf einmal diese Hektik, ja, und warum auf einmal diese extreme Planung, die vom Staat ausging, und es war alles schon eigentümlich. Und im Internet und mit befreundeten Ärzten, die ich kannte, auch amerikanischen Ärzten, die schon berichtet haben, was so in ihren Praxen abging, ja, weil die mit den Impfen, glaube ich, etwas früher angefangen haben. Und da habe ich schon gewusst, was da auf einen zukommt. Ja, und die Patienten kamen jeden Tag und haben mich gefragt, was passiert, was sollen wir machen, wie sollen wir uns verhalten, ja, welche, die in Urlaub fahren wollen, wie sie ihre Familien in Altenheim, ja, dann die Mütter, die nicht mehr in Kindergärten durften, ja, weil sie keine Maske getragen hatten und so. Das war ja alles noch so im Vorfeld. Und die Leute wollten viel wissen und wir konnten ja auch relativ wenig sagen. Ja, auch in den Ärztezeitschriften stand so gut wie nichts drin. Ja, also das war ja verheerend. Man guckte immer Medical Tribune und hier und Deutsche Ärzte. Nirgendwo stand irgendwas Nennenswertes, wie man sich als Arzt zum Beispiel in dieser Zeit verhält. Und ich habe mich so verhalten wie immer. Ich mache Naturalverfahren in meiner Praxis. Patienten, die so leichte Erkältungserscheinung hatten, die haben dann Ozonsauerstoff, Hochdosis Vitamin C und homöopathische Mittel bekommen und waren in kürzester Zeit wieder auf dem Bein. Das war alles kein Problem. Ich hatte also im Grunde genommen nur einen einzigen schweren Corona-Fall. Und das war komischerweise ein Patient, der neu zu mir gekommen ist, irgendwo aus Süddeutschland. Und da ist er wohl geimpft worden und hatte heftigste Corona-Erkrankung. Ganz, ganz heftig. Und ich dachte, hallo, der ist geimpft. Ja, und dann hat er so eine heftige Erkrankung. Ja, der hatte fast 41 Fieber. Der hatte 37.000 Antikörper, Corona-Antikörper. Der kam bei mir kaum die Treppe hoch, weil er so schwere Luftnot hatte. Und ja, und der wollte auf keinen Fall ins Krankenhaus. Der hatte nur gehört, ja, Krankenhausbeatmung und all diese Sachen. Er hat gesagt, nein, das will ich nicht, bitte behandeln Sie mich. Habe ich gesagt, okay, da müsst ihr jeden Tag kommen. Dann haben wir jeden Tag die Therapie gemacht. Wir mussten leider hinterher, weil er eine große Pneumonie noch dazu bekam, ein Antibiotikum einsetzen, was sonst nicht meine erste Handlung ist. Aber da ging nicht anders. Wir haben ausgetestet, welches Antibiotikum wirkt und haben ihm das dann verabreicht und haben dazu jeden Tag die anderen Maßnahmen gemacht und nach 7-8 Tagen konnte er wieder beschwerdefrei die Treppe hochgehen und war froh, dass er nicht ins Krankenhaus musste. Ne? Ich hatte einen anderen Patienten, der hatte ähnliche Symptome, ich sage jetzt mal abgeschwächter. Und der war krankenhausaffin, ja, der wollte unbedingt dahin, ich konnte ihn nicht aufhalten. Ja. Aus irgendeinem Grunde ist er dann ins Krankenhaus gegangen, wurde dann beatmet, kam dann noch relativ gut wieder raus und musste dann ein zweites Mal rein und da ist er dann gestorben. Das war der einzige Tote, den ich zu verzeichnen habe, aber den hat das Krankenhaus zu verantworten, da hatte ich dann gar nichts mit zu tun. Ja.
Herr Habig, was gab Ihnen oder was gibt Ihnen die Kraft, trotz all dieser Geschehnisse, all dieser Widerstände weiterzumachen?
Also ich bin gerne Arzt. Ja. Das war immer mein Traumberuf gewesen. Und ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen. Ja, ich habe im Krankenhaus gearbeitet und habe mich gewundert, dass ich am Ende des Monats noch Geld dafür kriege, weil ich da gerne war. Ja. Gut, im Krankenhaus konnte ich nicht unbedingt das machen, was ich machen wollte, aber das konnte ich ja dann später in freier Praxis machen. Ja, und das hat mich aufrechterhalten. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als Menschen, die krank sind, wieder gesund zu machen. Ja, und wenn man das sieht und dass die Natur eigentlich einem alles zur Verfügung stellt, was man dazu braucht, sagen wir mal, das ist schon erstaunlich. Und ich habe ja noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Ja, und ich meine, mit ganz natürlichen Mitteln wie Akupunktur, Homöopathie, Pflanzenheilkunde, ja, mit Ernährungsumstellung, Entgiftungstherapien und guten Tees kann man so viel Gutes bewirken, ja, und die Selbstheilungskräfte bei den Patienten wieder aktivieren, was immer mein Anliegen war. Ich habe gesagt, ein normaler Mensch, der geboren wird, braucht keinen Arzt. Ja, es gibt Menschen, die werden 120 und die haben in ihrem Leben noch keinen Arzt gesehen. Da gibt es ja diese Berichte von diesen Hunzas, ja, die da irgendwo in Pakistan wohnen. Ja, die kennen das Wort Krankheit überhaupt nicht, die kennen das Wort Arzt nicht und insofern kennen sie auch Gesundheitssystem nicht, ja, weil die essen halt keine Tiere, die essen kein Fleisch, essen nur das, was es in der Natur gibt, ja, und ganz besonders viel Aprikosenkerne. Und in Aprikosenkernen ist ja Vitamin B17 drin und Vitamin B17 ist ein Mittel gegen Krebs. Und bei den Menschen, den Hunzas, hat man noch nie eine Krebserkrankung festgestellt. Das heißt, es gibt all diese Dinge. Ja? Und das fasziniert mich daran. Und das hört ja nie auf. Ja? Man wird bis zum letzten Atemzug, glaube ich, wird man tolle Erkenntnisse in der Medizin haben. Also in der Medizin, die ich mache, nicht die andere Medizin.
Also Ihr Beruf gibt Ihnen die Kraft und das, was Sie damit bewirken können. Und wie ist es heute, nach all diesen Jahren, die wir da jetzt hinter uns haben, nach diesen Verrückten?
Ja, sagen wir mal so, als das anfing, habe ich gewusst, dass so. Ich habe ein Jahr vorher gewusst, dass sowas kommen wird. Das heißt, ich habe mich im Internet immer viel mit alternativen Dingen beschäftigt. Ich habe alles Mögliche gelesen von Kollegen und ich weiß nicht, ob Sie Herrn Klinghardt kennen, das ist ein Arzt, bei dem ich Ausbildung gehabt habe. Ja, ein wunderbarer Mensch, der hervorragend die Dinge erklären kann und da auch Riesenerfahrungen hat, auch persönliche Erfahrungen hatte. Und gibt mir die Sicherheit, dass es ganz, ganz viele von diesen Ärzten gibt auf dieser Welt. Und das habe ich auch durch die vielen Briefe, die ich in der Haftanstalt bekommen habe, bestätigt gekriegt. Da haben mir Ärzte geschrieben, niedergelassene Ärzte und Ärztinnen aus aller Welt. Die haben mir bestätigt, dass ich mit dem, was ich gemacht habe oder was mir vorgeworfen wird, richtig liege. Ich muss ja immer sagen, dass es nur ein Vorwurf ist. Ja, es ist ja noch nichts bewiesen, bestätigt oder sonst irgendwas.
Richtig. Wir haben ja jetzt neue Erkenntnisse aus den RKI-Files.
Ja.
Und diese Erkenntnisse zeigen uns, dass die Maßnahmen ja selbst in der Regierung nicht unumstritten waren. Mhm. Was macht das mit Ihnen als Arzt, auch als Mensch, dass Sie trotz dieser Unterlagen, die jetzt da sind und diese Beweise eigentlich, und obwohl Sie nachweislich niemandem geschadet haben, dass dieses Verfahren, dieses Vorgehen gegen Sie immer noch weitergeführt wird?
Ja, ich glaube, wenn sich so ein Narrativ verfestigt hat und man muss sich mal überlegen, wie dieses Narrativ entsteht und wie es sozusagen weiterhin untermauert wird. Wer steckt dahinter? Welche Machenschaften, Seilschaften sorgen dafür? Ich habe jetzt zum Beispiel neulich auf Netflix den Film gesehen, Painkiller. Ja, und da kann man ja so ein bisschen sehen, ja, dass man legal Heroin verkaufen kann, ohne dafür bestraft zu werden, ja, und das als Schmerzmittel tarnen. Also ich sage jetzt mal, solche Dinge, glaube ich, stehen dahinter. Und naja, Politik oder Leute, die in der Politik verantwortlich sind, lassen sich, glaube ich, missbrauchen. Ja, und dadurch sind solche Maßnahmen möglich. Ich meine, wir haben ja auch hier in Deutschland ganz am Anfang, als es um die Masken ging in Supermärkten, da gab es ja die sogenannten selbsternannten Corona-Marschalls. Ja? Das ganz Leute, die auf einmal dachten, sie müssten andere Leute erziehen. Ne? Das war schon sehr befremdlich, fand ich. Ne?
Ja. Das war es wirklich. Herr Habig, würden Sie heute in dem Wissen, welche Konsequenzen sie zu befürchten haben oder zu erwarten haben, wieder so handeln wie damals?
Auf jeden Fall. Weil ich im Grunde genommen mich immer an die ärztliche Ethik gehalten habe, an den Hippokratischen Eid und an diese Erklärung des Weltärztebundes, bei der Genfer Dings und natürlich auch der Nürnberger Kodex. Nach dem Nürnberger Kodex zum Beispiel hätten Kinder überhaupt nicht geimpft werden dürfen. Ja, weil wann soll ein Kind eine Entscheidung treffen über seinen eigenen Körper, weil es gar nicht abschätzen kann, was da auf einen zukommt. Und höchst fraglich ist natürlich, dass Impfstoffe innerhalb von 3 Monaten entwickelt werden, ja, und dann zugelassen werden und dann verimpft werden, millionenfach. Es war klar, dass das ein Chaos gibt. Ja.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Herr Habig, bei Ihnen gab es ja zunächst einmal eine Praxis und eine Hausdurchsuchung an einem Tag. Möchten Sie unseren Zuschauern einmal schildern, wie das genau vor sich gegangen ist damals?
Ja, also irgendwann um 10 Uhr morgens, ganz normaler Praxistag, der bei mir lief. Patienten waren teilweise in Behandlung schon, saßen im Wartezimmer und warteten auf ihre Behandlung. Und da öffnete sich die Tür und die Staatsanwaltschaft Bochum stellte sich kurz vor, ja, das heißt, sie gingen einfach rein, ja, ohne sich, haben nur gesagt, Staatsanwaltschaft Bochum, und dann kam die ganze Horde von den Menschen, also die da armiert waren, Polizisten in Uniform, Kriminalbeamte, ein Oberstaatsanwalt und so weiter. Ich dachte, was habe ich verbrochen? Ja, ich war schon sehr erstaunt und die hat mir dann ganz kurz, glaube ich, erläutert, dass gegen mich irgendwas vorliegt, aufgrund irgendeiner Aussage von einer Ärztin und so eine anonyme Aussage. Daraufhin würden sie sich genötigt sehen, hier zu ermitteln. So, und dann haben sie mich natürlich gezielt gefragt, wo halten sie sich auf? Sie bleiben jetzt die ganze Zeit erstmal hier in meiner Nähe, sagte die Staatsanwältin. Und dann sind die in die einzelnen Räume, Kühlschränke, alles musste geöffnet werden, musste geguckt werden, alle Papiere wurden eingesammelt, teilweise die Impfchargen, die Abfalleimer, die Papierabfalleimer, da wo eventuell Sachen vermutet wurden, Spritzen und so, alles wurde gesammelt, eingepackt, asserviert und mitgenommen hinterher, ja. Die hatten Riesenkisten, die haben ja dann alles mitgenommen, die ganzen Computer, die ganzen Handys, alles, was so in so einer Praxis ist. Ja. Und dann sagte die Staatsanwältin auf einmal, als meine Frau sah, ach, ich habe mir gerade überlegt, sie zeige ich auch noch an. Ja, gegen sie ermittle ich jetzt auch noch. Einfach so aus heiterem Himmel. Ich habe gesagt, wie ist sie da wohl drauf gekommen? Ne? Also, naja, und dann sagten sie, und jetzt gehen wir in ihre Wohnung, sagen sie mir, wo die Wohnung ist, ansonsten brechen wir die Tür auf. Ich sage, Moment, wir können doch ganz ruhig darüber reden. Ja, meine Frau beendet hier die Infusion und dann geht sie mit ihnen mit in die Privatwohnung. Ist das so in Ordnung? Können wir das so machen? Ah, wenn sie wollen, ne? Okay. Und dann ist sie dann mitgefahren, nachdem die Infusion beendet war, die Patienten versorgt waren, ist sie dann mitgefahren und da haben die dann bei uns zu Hause was auch immer gesucht. Ja, haben die Wohnung ein bisschen durchwühlt, haben hier was gesucht, eine Decke haben sie aufgerissen, das waren so abgehängte Decken. Ja, was weiß ich, weil angeblich haben sie Impfausweise gesucht.
Nochmal zurück zur Praxisuntersuchung. Es waren ja Patienten hier anwesend.
Ja, überall in jedem Raum waren Patienten. Da gesellten sich dann Polizisten zu und haben die Patienten ausgefragt, weshalb sind sie hier, was machen sie hier, haben sie eine Impfung gekriegt, haben sie einen Ausweis, zeigen sie mal den Ausweis und so weiter und so fort. Und haben dann bereits auch unten auf dem Parkplatz schon im Vorfeld, ja, die waren wohl schon 2 Stunden vorher da, das habe ich aber nicht mitgekriegt, haben die wohl auf dem Parkplatz, haben die Leute, die aus meiner Praxis kamen, haben die dann sozusagen mitgenommen, wenn die bei mir waren, und haben gesagt, haben Sie einen Impfausweis, kommen Sie mit, wir machen eine Blutprobe, und manche wollten ihren Anwalt, das wurde nicht genehmigt und so weiter. Ja, das ging dann so seinen Lauf bis in die späten Abendstunden. Ja, das war auch lustig insofern, weil ich hatte so zwei Nierenschalen, da waren Moderna-Impfungen drin und auch in der anderen waren sogenannte BioNTech-Impfungen drin und die natürlich die Kühlkette jetzt verlassen hatten. Ja, das waren also Impfen, die bereits aufgezogen waren in Spritzen. Und die hat die Staatsanwaltschaft dann mitgenommen. Die lagen ja 4 bis 5 Stunden dann mehr oder weniger in der Praxis, bis sie sie asserviert haben. Dann haben sie sie nochmal am Wochenende asserviert und dann irgendwo zu einem Labor geschickt zur Untersuchung, ob da Impfstoff drin wäre. Was de facto ja man nicht mehr nachweisen kann. Ja. Naja, dann haben sie den Kühlschrank sich angeguckt und welche Sachen da drin sind. Haben irgendwas behauptet, was hinterher überhaupt nicht stimmte, ja, dass angeblich ganze Impfbehälter weg wären, die aber noch da waren und umgekehrt. Ja. Also es gab ja immer mehrere. Da musste ich einen Tresor öffnen, also, da war eine Schreckschusspistole drin, ja, in dem Tresor und die fiel dann so raus und lag auf dem Boden. Und die Kommissarin sagt, naja, sowas interessiert uns nicht. Dann habe ich gesagt, ach, diesmal nicht. Ja, und die suchten sozusagen nach anderen Sachen.
Ja. Ja, was genau, glauben Sie, hat man gesucht?
Ja, sie haben, auf jeden Fall haben sie, wollten sie Impfausweise. Sie wollten jede Menge Geld finden. Ja, das haben sie ja auch nicht gefunden, weil sie behauptet haben, ich hätte mir von den Patienten horrende Summen zahlen lassen, für Impfausweise, was die Staatsanwaltschaft ja dann in ihrem Plädoyer für das Urteil nicht mehr aufrechterhalten konnten, aufgrund der Zeugenaussagen.
Es gab dann später noch einmal eine Hausdurchsuchung. Und irgendwann kam es ja dann tatsächlich zu einer Inhaftierung.
Richtig.
Erzählen Sie.
Naja gut, also meine Frau hatte, also beziehungsweise wir wurden noch mal behelligt, auch in den frühen Morgenstunden, das ist so Usus, ne, so ab 6 Uhr, ne, ist ja, kann man ja auch hervorragend einen Anwalt anrufen. Die sind ja alle schon um 6 Uhr, warten die ja auf Anrufe in ihren Kanzleien. Ja, und da waren die wieder da und suchten jetzt einen Impfausweis, jetzt bei meiner Frau. Ich sollte sie angeblich in der Zwischenzeit erneut geimpft haben. Ein eigentümlicher Vorwurf. Also, was soll das denn bewirken? Ob ich so einmal, zweimal, dreimal geimpft und warum jetzt? Ja, und alles erfunden, meiner Meinung nach, um überhaupt nur so eine Durchsuchung machen. Ich nehme an, die hätten das jetzt auch weitergemacht. Alle paar Tage hätte ich dann wahrscheinlich eine Hausdurchsuchung gekriegt mit irgendwelchen Vorwürfen, ja, mit irgendetwas. Und meine Frau ist dann ja auch einmal mitgefahren mit den Polizisten auf die Wache und wurde dann von einem Polizisten, also wurde ihr Blut abgenommen, weil der Arzt angeblich keine Zeit hatte. Und das Ganze unter den Augen der Staatsanwältin von Bochum, weil sie das mit eigenen Augen sehen wollte.
Jetzt verstehe ich aber nicht den Vorwurf, weil geimpft zu werden war ja damals sozusagen en vogue. Also warum soll das etwas Schlechtes gewesen sein?
Ja.
Damit der Impfpass stimmt.
Ja, sowas. Irgendwas. Also es stand dieser Vorwurf im Raum, ich hätte sie nochmal geimpft oder ich hätte ihr heimlich eine Impfung gegeben, die anderen vorenthalten wurde, was auch immer. Also es war einfach nur etwas, um einen unter Druck zu setzen. Und dann sind wir in ein freistehendes Gebäude von dem Bruder meiner Frau, der hat uns das angeboten in Dortmund. Also sind wir umgezogen, sind wir eingezogen. Ich musste ja jetzt schnell die Praxis abwickeln. Und waren dann in Dortmund und haben von da aus jeden Tag die Praxis abgewickelt. Das heißt, ich habe die Sachen verkauft, ich habe Leute, ne, die Regale, Tische, Stühle, alles, was man mehr oder weniger in der Praxis hat und was man ja nicht irgendwo so schnell unterstellen kann. Und viele Sachen musste ich da unter Wert verkaufen. Da hat mir die Staatsanwaltschaft dann unterstellt, ich hätte die Sachen unter Wert verkauft. Und zwar absichtlich, weil ich ganz schnell Geld flüssig machen müsste, um meine Flucht zu finanzieren. So, endlich hatten sie jetzt einen Grund, um mich dann im Mai vor der Wohnung aufzusuchen, die wir dann hatten, in Dortmund. Taten dann so, als wenn sie nur ganz geheim da dran gekommen wären, die Adresse. Dabei war das bekannt bei der Staatsanwaltschaft und bei meinem Anwalt. Das heißt, jeder hätte ihnen das sagen können. Selbst die Staatsanwältin hätte bei mir anrufen können, hätte ich ihr gesagt, da und da wohne ich. Ja, aber es musste ja eine spektakuläre Verhaftung erfolgen. Dass ein Hubschrauber nicht dabei war, war alles. Ja, also 5 schwarze Autos kamen in die Einfahrt gefahren, verstellten die Straße in alle Himmelsrichtungen so. Ne? Weil ich hätte ja fliehen können. Ich bin ja Marathonläufer. Und auf jeden Fall wurden mir dann Handschellen angelegt. Und der Kommissar sagte noch zu mir, für mich sind Sie ein Held und es ist alles super, was Sie gemacht haben. Und nach meiner Meinung gehören Sie überhaupt nicht ins Gefängnis. Aber ich muss meinen Job machen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er die Handschellen etwas lockerer machen könnte. Das hat er dann gemacht. Und habe dann auch noch den Kommissar, der mich dann in die Haftanstalt gefahren hat, gebeten, dass ich ohne Handschellen im Auto sitzen darf. Ja, dann haben die da die Wohnung nochmal untersucht. Genau. Da wurde auch alles auseinandergenommen. Und da gab es auch noch, da wurde was sichergestellt. Und zwar hatte ich von einem Freund, der irgendwann mal Geld brauchte, dem habe ich ein bisschen Bargeld gegeben und er hat mir dafür Krügerrand gegeben und kleine Silberbarren. Also wirklich so groß und sogar kleine Silberbarren, nichts Besonderes, kein Goldband, gar nichts. Und die Staatsanwaltschaft hat immer so getan, weil die das ja asserviert hatten dann aus der Wohnung, um mich beim Publikum unbeliebt zu machen, die alle hinten saßen und gesagt, ja, die Goldbarren haben wir ja auch alle im Asservat mehrfach dann erwähnt. Was hast du denn für, habe ich ihm das erzählt? Er sagte, was erzählen die da? Sie wollte das aber, sie wollte mich bewusst bei den Leuten, die im Zuschauerraum waren, wollte sie mich schlecht machen, als wenn ich Geld und Gold horten würde. Was sie ja leider hinterher auch nicht mehr aufrechterhalten konnten.
Zeitgleich mit dieser folgenden Inhaftierung zur U-Haft begann ja auch eine regelrechte Medienhetze. Haben Sie das mitbekommen? Wie haben Sie das wahrgenommen?
Also sagen wir mal so, wenn man sich so im Knastleben auskennt, weiß man ja, dass viele Insassen da über Handys verfügen, illegale Handys. Und auf der Arbeit wurde mir von denen erzählt, was sie so gelesen und gehört haben. Ja, dann, Heinrich, du bist aber ein ganz besonders Schlimmer, was die da alles über dich schreiben und so. Du sitzt ja wohl völlig zurecht. Die haben sich lustig gemacht. Kein Mensch hat es verstanden, weder die Justizvollzugsbeamten noch die Inhaftierten.
Das heißt, sie hatten Rückhalt sogar dort?
Ja, überall. Also die erste Demonstration, die von meiner Frau organisiert wurde, die habe ich nicht so richtig mitgekriegt, aber ein Flügel im Knast, stört das, wenn ich Knast sage? Okay, ein Flügel im Knast hatte sozusagen nach außen hin mehr Übersicht und haben die Leute gesehen. Und dann kamen die mir morgens bei der Arbeit, so man geht doch morgens in diese Betriebsstätten, kamen mir welche aus diesem Teil oder aus diesem Flügel des Knastes entgegen und sagten, Freiheit für Heinrich. Und dann sage ich, was habt ihr gesehen oder gehört? Draußen war eine riesen Demonstration mit Trommlern und Transparenten. Ja. Und viele Leute hatten auch T-Shirts an, da stand Freiheit für Heinrich. Die kamen auch ins Gericht mit diesen T-Shirts, wo Freiheit für Heinrich drauf stand, was der Richterin natürlich nicht gefiel, wie man sich ja leicht vorstellen kann.
Aber Sie selber haben das im Knast, wie Sie sagen, nicht mitbekommen, dass da draußen Menschen waren, die sich für Sie eingesetzt haben?
Doch, die erste Demonstration habe ich nicht mitbekommen. Da waren sie wohl noch etwas leiser oder so. Und hinterher hatten sie ein Megafon und da habe ich dann alles gehört. Ja. Und dann die dritte war ja auch nochmal. Ja.
Wie haben Sie sich in diesen Momenten gefühlt, wenn Sie wenn Sie die Menschen da draußen gehört haben?
Ja, das war unbeschreiblich. Ach, das. Das war super.
Ja.
Ja. Das kann man nicht erzählen.
Verstehe ich gut. Aber es hat Ihnen Kraft gegeben.
Auf jeden Fall.
Und Sie wussten ja zu der Zeit auch nicht, wie lange das noch andauert, wie lange Sie da in Haft sein werden.
Richtig? Nee, das wusste ich nicht. Das war ein tolles Signal von draußen. Ja, ich wusste, die haben mich nicht vergessen. Das war schon toll.
Ja.
Und das dreimal.
Was meinen Sie, wie viele Menschen waren da?
Ich kann es nicht abschätzen, von der Lautstärke müssen es viele gewesen sein. Also es war schon heftig und die sind nicht nur einmal um den Knast gegangen, sondern zwei, dreimal. Ich hörte die Trommel immer, wie sie rumging und wie sie immer laut riefen. Es soll ja auch vor dem Knast sozusagen, haben Rechtsanwälte gesprochen und Freiheitskämpfer und so weiter. Also da muss richtig was los gewesen sein. Und das hat Eindruck gemacht.
Hat Ihre Frau Sie besuchen dürfen?
Ja, sie durfte mich besuchen. Es war halt immer so, dass ständig eine Frau extra angestellt worden ist von der Staatsanwaltschaft, die mehr oder weniger mir auf dem Schoß saß, ja, um zu kontrollieren, was wir uns erzählen. Also welche konspirativen Sachen wir uns da, ich weiß zwar nicht worüber und was auch immer. Jedenfalls saß sie dabei und da haben wir einmal aus Versehen, da habe ich zu meiner Frau gesagt, hör mal, ne, komisches Wetter draußen, ne, ganz normal, wie man so ein Gespräch halt eben erfährt und da sagt, weißt du, wo es schöner wäre, ne? So, und dann sagte sie, ja, in Sansibar, ne? So, und das war das Schlüsselwort, ne? Sansibar. Und in dem Augenblick hat die sich das aufgeschrieben, ne? Diese Frau da. Und die wurde dann vorgeladen vor Gericht und sollte dann aussagen. Da war dann unter anderem noch, da habe ich gesagt, ja, es gibt Leute da draußen, wie das ja so, die bezeichnen mich als Schindler, ja, also als der moderne Schindler. So, und dann gab es ja noch eine Bemerkung, auch irgendwo in der Presse, dass man Ungeimpfte, ja, so kennzeichnen soll, mit, am besten mit einem gelben Stern. So, und das haben wir in einem Smalltalk beredet, das waren aber mehr oder weniger alles Zitate. Interessant war jetzt nur, dass ich dreimal den Namen Schindler erwähnen konnte und sich da jeder da mal mit beschäftigt, was der gemacht hat. Ja. Und ich konnte natürlich diese Kennzeichnung von Ungeimpften, ja, das stand dann ja im Raum, konnte ich auch dreimal erwähnen, weil ich mich ja erklären musste. Es waren alles Zitate und die Frau wurde dann auch entlassen und es hatte ja dann auch keine Konsequenzen. Die wollten nur beweisen, ne, was ich für ein hintertriebener Mensch bin.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Nun war es aber so, dass diese Besuchszeiten, ich glaube alle 14 Tage, nicht wirklich eingehalten werden.
Richtig. Also Untersuchungshaft muss man sich vorstellen. Sie kriegen morgens gesagt, heute findet ein Besuch statt. Ja. Meinetwegen, in der Regel ist die Uhrzeit auch da drauf. Das ist eine Mitteilung vom Knast. Steht die Uhrzeit drauf, 8 Uhr. Dann werden sie um 7.30 Uhr abgeholt, werden dann in so einen Raum geführt. Ja, und da wartet da schon diese Frau. Jetzt ist es aber so, sie werden um 8 Uhr nicht abgeholt, um 9 Uhr, um 10 Uhr, um 11 Uhr nicht. Keiner sagt ihnen Bescheid. Kein Mensch. Es sagt, es ist ein Besuch, sollte heute stattfinden, aber es sagt ihnen keiner. Dann fragt man einen, dann kommt Mittagszeit, und dann sage ich, wieso, was war mit dem Besuch? Wissen wir nicht. Müssen wir bei der Pforte anrufen. Die wissen ja auch nichts und so. Ne? So wird man die ganze Zeit so ein bisschen verschaukelt.
Es war aber so, dass Ihre Frau tatsächlich da war.
Ja, ja. Das habe ich aber erst hinterher erfahren. Ja, ich habe dann immer erfahren, ich war da umsonst da und da habe ich keine Genehmigung gekriegt. Dann wollten mich ja auch die Enkelkinder mal besuchen. Das wurde dann auch nicht genehmigt und so weiter und so fort. Also es war am laufenden Band, wurde es sabotiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Das gehört zur Untersuchungshaft dazu.
Das Mürbe machen.
Das Mürbe machen, ja, ja.
Mit welcher Begründung hat man gesagt, heute gibt es keinen Besuch?
Es werden immer fadenscheinige Sachen gemacht. Es war kein Raum da, beziehungsweise die von der Staatsanwaltschaft bestellte Frau hatte keine Zeit oder was auch immer. Die haben irgendwas erfunden. Ja, da sind sie Weltmeister drin.
Wie geht's einem da als Mensch, als Arzt, der eigentlich nur seinem hippokratischen Eid gefolgt ist, der seinem Gewissen treu geblieben ist, wenn einem bewusst wird, was da mit einem in einem sogenannten Rechtsstaat gerade passiert?
Ja, man hat schon ein bisschen das Gefühl, man wäre in einer völlig falschen Welt. Also als wenn man in einem anderen Zeitalter gelandet ist. Ja, ich habe schon gedacht, das ist eine Parallelwelt, in die ich durch irgendwas reingeraten bin, weil man konnte es sich nicht vorstellen. Weil ich habe mich mal in der Jugend, habe ich mich sehr für Politik interessiert. Ich war schon bei der Friedensbewegung damals. Ja, da waren wir mit 3 Millionen Menschen, waren wir direkt gegenüber vom Langen Eugen in Bonn und haben gegen die Stationierung von Mittelstreckenwaffen demonstriert und Ronald Reagan, Helmut Schmidt und so weiter. Und das war so friedlich und das war so toll. Das war eine richtig tolle Demonstration. Ne? Bürgerinitiativen, Umweltschutz hieß das damals, glaube ich. Und die haben zu dieser Friedensbewegung Petra Kelly und Bastians, der General. Und da fühlte ich mich dann wohl bei den Leuten und dachte ja, irgendwas passiert ja. Wir waren dann zwar damals auch enttäuscht, dass der NATO-Doppelbeschluss dann trotzdem durchgeführt wurde, es dann aber zum Stopp der Rüstung kam, was dann zumindest ein Teilerfolg war. Ne?
Kommen wir jetzt zu dem Tag, an dem Sie aus der Untersuchungshaft nach 16 Monaten entlassen wurden. Wie ist dieser Tag abgelaufen? Wussten Sie davor Bescheid oder wie haben Sie davon erfahren?
Also Sie kriegen vorher kein Bescheid. Sie sitzen da im Gericht und es sollte ja eigentlich schon viel, viel früher sollte eine Entlassung stattfinden oder war anberaumt. Dann gab es immer wieder so Sachen wie ein Pflichtverteidiger hatte dann kurzfristig Urlaub oder einen anderen Termin und dann wurde das immer weiter nach hinten gezogen. War auch Strategie, das war auch Taktik.
Hatte Zeit,
wir haben ja nicht so das Problem. Ich wollte aber auch nie den Eindruck machen, dass ich jetzt so ganz dringend raus wollte. Ja? Das habe ich denen, ich wollte denen nicht so dieses Gefühl von Macht geben, dass sie meinen, ich würde alles dafür geben, ja, um rauszukommen. Ja. Aber dann sagte mir mein Anwalt, wir haben jetzt eine Teileinlassung gemacht, also dass man sich zu einer bestimmten Dinge, die das Gericht fordert, eigentlich hat uns das Gericht ja aufgefordert, einen Deal zu machen. Ja? Und wenn sie eine Teileinlassung machen, dann wäre uns ja schon geholfen und so. Ich dachte, wer will denn hier raus? Wollen Sie raus oder ich? Also die haben mir das förmlich angeboten. Vermutlich, um auch den Druck aus der Öffentlichkeit etwas rauszunehmen, weil die Demonstrationen waren, die Internetpräsenz wurde immer deutlicher, also ne, die Social-Media-Berichte wurden immer mehr, ne, der Ahne, der Musiker hat was gemacht, dann die Rechtsanwälte, so ein Professor für Rechtspflege, er hat sich auch geäußert, überall waren Demonstrationen und man wollte das aus der Öffentlichkeit raus haben. Ja, zumal ja jetzt auch schon die ersten Ergebnisse von massiven Impfnebenwirkungen, vielen Todesfällen, das kam ja alles Stück für Stück jetzt raus. Ja, das, ich sag jetzt mal, bei einer Apokalypse ist das so. Da bricht die Erde auf und die Wahrheiten kommen nach oben. Ja. Und leider ist es so, dass die Köpfe noch nicht rollen, dass die Handschellen noch nicht klicken und dass die Richtigen im Knast sitzen. Aber ganz klein bisschen, glaube ich, dreht sich alles. Ja, der Wind dreht sich.
Und wie? Mhm. Wir dürfen nicht vergessen zu erwähnen, dass Sie ja zunächst einmal einen Anwalt hatten, mit dem Sie, nennen wir es mal ganz diplomatisch, nicht sehr zufrieden waren.
Ja.
Und dass Sie erst im Laufe der Zeit, dass Ihre Frau Ihnen einen neuen Anwalt besorgt hat.
Ja. Also es war so, dass der erste Anwalt sich schon mit der Staatsanwaltschaft und dem Gericht geeinigt hat. Wir hatten sozusagen einen Sonderdeal untereinander, ne, so nach dem Motto, wir bringen das jetzt hier mal ganz schnell vom Tisch, ne, damit wir wenig Öffentlichkeit haben. Ja, vor der Öffentlichkeit hatten sie Angst, sie wurden ja auch ganz massiv kontrolliert und Ausweise abgeben, was absolut nicht in so einem Prozess wirklich nötig ist. Und dann eines Tages, als ich merkte, es tat sich nichts, alle meine Mitgefangenen sind sozusagen immer froh und heiter von ihren Anwaltsbesuchen zurückgekommen und sagten, oh, da ist eine neue Perspektive, da ist was und da gibt es eine Entlastung und so. Und ich kam jedes Mal schlechter gelaunt zurück, als ich hingegangen bin. Und der hat mir ständig irgendwas angeboten, wo ich dachte, das kann's doch nicht sein. Und dann hat meine Frau im Gerichtssaal, die das ja auch schon seit langem bemerkt hatte, ja, hat dann gesagt, Heinrich, hier hast du einen Zettel, unterschreib den und frag nicht nach. So, und da ich wusste, dass sie in der Beziehung immer recht hat, ja, weil sehr gefühlsmäßig, ja, und da wusste ich, die hat das Richtige gemacht. Dann kam also der neue Anwalt, ja, den sozusagen meine Frau ja jetzt verpflichtet hatte, beziehungsweise durch meine Unterschrift. Und dieser neue Anwalt, der hat mich kontaktiert und wir hatten gleich wunderbare Gespräche und er war hoch interessiert an dieser ganzen Thematik. Er war also auch medizinisch sehr gebildet, sag ich mal. Da hat mich gewundert, habe ich selten erlebt, dass ein Anwalt so gut vorbereitet war. Und da habe ich gedacht, endlich mal einer, der weiß mehr als die Richter, die Schöffen und die Staatsanwälte. Ja, und das hat er dann auch präsentiert vor Gericht. Und dadurch gab es eben halt schon eine Wende. Und er hat für Öffentlichkeit gesorgt. Er hat also ein Interview gemacht, um den Fall darzustellen, hat ihn in die Öffentlichkeit gebracht. Bei einem, ich weiß nicht, Boris Reitschuster ist der Name. Und der Boris Reitschuster hat das Interview und der hat auch die richtigen Fragen wohl gestellt. Und das hatte wohl enorm viel Klicks gekriegt. Und danach kriegte ich eine Flut von Post in die Anstalt, ja, wo mir Leute wirklich aus allen Herrenländern geschrieben haben. Das war wirklich toll. Und der Anwalt fing jetzt an, während des Prozesses, eben halt jetzt mal das, was der erste Anwalt nicht gemacht hat, die Zeugen entsprechend zu vernehmen. Und hat dann auch Hintergrund erfragt. Er hat da zum Beispiel gefragt, ja, wie kamen Sie denn überhaupt dazu, da und dahin zu gehen? Und warum hatten Sie überhaupt Angst vor der Impfung? Und kannten Sie denn Leute, die geimpft waren? Und was hatten die für Krankheiten? Und wie fanden Sie bisher überhaupt diese... Er hat also die Zeugen dazu bewegt, Dinge zu sagen, ja, die andere Gegenseite nie gestellt hätte, ja, um eine Antwort zu vermeiden. Und das war wirklich gut. Die haben dann alle gesagt, was sie davon hielten. Ja, ein Polizist zum Beispiel hat gesagt, sagt er, ich bin ja jetzt schon lange Jahre Polizist, aber also der auch bei mir war, ein Polizist, er sagte, aber das habe ich noch nicht erlebt, dass morgens um 5 Kollegen bei mir kommen, mit Überfallkommando, das habe ich in meiner ganzen Dienstzeit und ich war an vielen Durchsuchungen war ich beteiligt, aber das habe ich selbst noch nicht erlebt. Und dann diese Blutuntersuchung und naja. Also da gab es dann tolle Sachen, da entwickelten sich tolle Sachen. Der hat ja auch dann bei den Demonstrationen, ist er mitgegangen, ja, und stand Rede und Antwort für die verschiedenen, sagen wir mal, Medien, die da Interesse dran hatten, ja, es waren ja halt nur immer die alternativen Medien und dadurch kriegte der Prozess und alles eine bestimmte Aufmerksamkeit. Das war ganz gut und das habe ich schon gemerkt, dass da so ein Ruck war, ja, und die Mitgefangenen, die ein Handy hatten, konnten mich ja informieren, Zeitung gibt es da ja nicht, ne, Oder wenn, gibt es eine Zeitung für den Knast, ne? Die kann dann jeder mal lesen, oder was aber meistens ein unbedeutendes. Aber so sickerten halt Informationen durch. Eine Beamtin, mit der kam ich so ganz gut klar, die war, sagen wir mal, intellektuell so ein bisschen aufgeschlossener, die hat mir dann zum Beispiel erzählt von der ersten Demonstration. Da sagt sie, ich glaube, die planen was für sie, habe ich im Internet gelesen. Ja, das war ganz nett. Also die hatten auch, mit der konnte man sich auch zwischenzeitlich unterhalten. Das war nicht mit allen so. Ne?
Wir waren ja schon bei dem Tag der Entlassung gewesen und den haben wir gar nicht richtig erzählt noch.
Ja, der Tag der Entlassung war natürlich, also mein Anwalt sagte, ich glaube es erst, wenn du draußen bist. Wenn du draußen vor der Tür stehst. Bei all dem, was das Gericht in letzter Zeit uns geboten hat, mit allem, was sie nicht akzeptiert haben. Ja, mit den Kammerbeschlüssen, man muss sich vorstellen, Kammerbeschluss, ja, die er bewegt hat, da saß die Richterin, guckte einmal nach links, einmal nach rechts, Kammerbeschluss. Normalerweise muss man für einen Kammerbeschluss den Gerichtssaal verlassen, eine Unterbrechung, 10 Minuten Beratung, zurückkommen, die Kammer hat beschlossen, schriftlich und so weiter. Das wurde alles nur noch so richtig provokativ, ne? Wir urteilen hier ab, wie wir wollen. Das war schon heftig, ja. Und dann an dem Tag der Entlassung, da sagt er, ich kann dir nicht sagen, ob er entlassen wird. Ich hoffe es mal so. Ne? Und dann kam ein Richter, das weiß ich noch, das war Herr Yilmaz, ein türkischer Richter. Den habe ich ab und zu mal so in den Augen gehabt. Da hatte ich das Gefühl, der ist mit der Prozessführung nicht ganz einverstanden. Also ich hatte ja auch viele türkische Patienten und Patientinnen, ne, die bei mir waren. Und ist ganz lustig, auf der einen Seite werde ich von einer türkischen Ärztin, ne, in den Knast gebracht, aber habe ich nur einen türkischen Richter. Auf jeden Fall, der türkische Richter brachte mir auf einmal, sagte, ihre Sachen liegen schon bereit. So, und da wusste ich jetzt, wenn die Sachen in der Kammer bereit liegen, dann scheint wohl die Entlassung kurz bevorzustehen, ne? Ja, und dann bin ich runtergekommen, wieder in diesen Haftraum, und habe ich mich gewundert, dass sie nicht abgeschlossen haben. Haben die Tür aufstehen lassen. Oh, sag ich, freizügig, ne? Ich bin ja wohl doch nicht mehr so. Ja, und dann haben sie Papiere fertig gemacht. Und dann haben sie mir das noch und jenes mitgegeben und dann durfte ich raus. Dann haben mich 2 zur Tür geleitet, ja. 2 Polizisten haben dann die große Pforte aufgemacht und haben dann gesagt, tschüss. Und ich musste jetzt noch um die Ecke gehen, weil die Leute, die draußen warteten, die konnten mich noch gar nicht sehen. Ne? Die wussten ja nicht, woher kommt er denn jetzt. Kommt er aus vorne aus dem Gerichtsgebäude raus oder aus dem Nebeneingang und so weiter. Ja.
Und beschreiben Sie das Gefühl, als die Leute Sie dann gesehen haben?
Ja. Ja, das war nochmal ein Höhepunkt. Ja, alle waren da. Kinder, Cousinen, die ganzen Freunde, die Anwälte, völlig fremde Leute, teilweise aus anderen Städten. Ja, die fielen mir in den Arm und haben geklatscht. Und dann saß der Arne vorne, der mit dem Klavier, ja, Arne am Brandenburger Tor war und jetzt war er bei mir direkt vom Gerichtsgebäude und dann haben die da so Freiheitslieder gesungen, ja, und ja, das war beeindruckend.
Wie konnten Sie wissen, also, oder die haben einfach nur gehofft, dass Sie an dem Tag herauskommen, ne?
Es verdichtete sich so, dass dieser Tag es wohl sein wird, ja. Aber sie wussten es nicht. Also die Leute haben sich da versammelt, weil sie wohl alle damit gerechnet haben. Und im Knast selbst, morgens, als ich losgegangen bin, haben sich viele von mir verabschiedet. Und ich sage, wie kommt ihr da drauf? Ne? Wisst ihr mehr als ich? Nee, aber ich habe das im Gefühl. Ja?
Herr Habeck, haben Sie diese Ärztin, die türkische Ärztin, von der Sie erzählt haben, haben Sie die jemals getroffen?
Nein.
Haben Sie jemals ihr etwas sagen, zukommen, gab es irgendeine Art von Kommunikation jemals?
Die Kommunikation, die da wohl stattfand, ist, also die Ärztin, die das betraf, die das mit initiiert hat, über ihre Freundin, die ist ja in der Stadt Recklinghausen. Und da haben Freunde von uns diese kleinen Schilder dran geklebt an ihre Praxistür, Freiheit für Heinrich. Die wird wohl wissen, was damit gemeint ist. Ja, ja.
Können Sie dieser Frau verzeihen?
Ja. Ja, ich sage, noch größer ist vergeben. Weil ich sage jetzt mal, dass sie das gemacht hat. Es gibt ja viele Leute, die Sachen gemacht haben während dieser Corona-Zeit, wo sie sich nach ein paar Jahren wirklich mal die Frage stellen müssen, was habe ich da überhaupt gemacht? Ich denke da an die ganzen Lehrerinnen und Lehrer, ja, oder die Kindergärtnerinnen. Und ja, da haben so viele Leute, um Verzeihung zu bitten, ja, auch bei den Kindern, denen sie keine Handhabe gegeben haben, kleine Kinder ohne Maske, ja, mit Maskenattest ans Fenster gesetzt im Winter, damit sie frieren. Und ich sage immer, was ist hier los? Ja, das ist doch alles nicht mehr normal. Und ich sage jetzt mal, man muss den vergeben, weil man sonst nichts Neues erreicht. Ich sage jetzt mal, Spaltung auf der einen Seite, ja, also damals, wie sie gesagt haben, hier die Ungeimpften sind böse und sind die Gefahr fürs Volk und so. Wenn wir jetzt das Gleiche machen würden mit den Geimpften, ja, wäre das ja auch kontraproduktiv für eine neue Zeit. Ja, wenn man eine neue Zeit anvisiert, ja, man spricht ja schon vom goldenen Zeitalter, das kommt ja immer erst durch eine gigantische Krise. Ja, und da dürfen wir nicht den Fehler machen, dass wir einfach sagen, wir lassen uns spalten und gehen jetzt gegen die Leute vor. Ja, das halte ich für falsch, sondern man muss in den Diskurs kommen, man muss in die Kommunikation kommen und muss neue Wege suchen. Das ist so, wäre meine Antwort darauf.
Alles andere ist die alte Welt, ja.
Genau.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Nun gibt es ja zwei Urteile, die zurzeit noch nicht rechtskräftig sind. Mhm. Wie ist da jetzt der aktuelle Stand der Dinge, Herr Habig? Worauf können Sie hoffen? Wovon muss man noch ein bisschen bangen? Wie ist das jetzt gerade?
Naja, im Grunde genommen, der Generalbundesanwalt hat sich natürlich hinter die Staatsanwaltschaft gestellt. Der akzeptiert nichts. Ja. Das BGH muss sich natürlich mit fast 1000 Seiten Revision beschäftigen, die der Anwalt geschrieben hat. Und das wird er auch wahrscheinlich nochmal in einem Buch veröffentlichen. Und ich sage jetzt mal, da sind so viele Dinge, auch formale Kriterien, die nicht eingehalten worden sind. Wird Teilurteil 1, Teilurteil 2, was ja bei einer einheitlichen Tat ja überhaupt nicht sinnvoll ist und auch juristisch gar nicht vorgesehen ist. Dann viele Sachen, die nicht akzeptiert wurden. Ja, dann die Öffentlichkeit, die ausgeschlossen werden sollte und so weiter. Also da gibt es jede Menge Stoff, was ja begründet werden muss. Also das heißt, die Richter beim Bundesgerichtshof müssen sich damit auseinandersetzen und müssen dann ja auch eine entsprechende Begründung schreiben. Und das kann so oder so ausgehen. Ich gehe mal davon aus, Juli, August, September, irgendwann wird das vielleicht kommen. Ich habe ja in der Untersuchungshaft auch Leute erlebt, die schon ein Jahr auf ihre Revision warteten. Allerdings waren das jetzt natürlich ganz andere Straftaten. Ne?
Praktizieren Sie zurzeit als Arzt?
Ja, ich habe ja die, mein Anwalt hat ja von der Bezirksregierung Münster, die ja unbedingt wollten, dass ich meine Approbation wieder abgebe. Ja, die ich in der Zwischenzeit ja, als ich allerdings schon im Knast war, wiederbekommen hatte. Ja, da konnte ich da zwar Leute behandeln, ohne belangt zu werden, aber offiziell halt nicht. Und dann habe ich hat er an die Bezirksregierung, die ist wahrscheinlich instrumentalisiert worden von der Staatsanwaltschaft, weil im Urteil oder in dem Vorschlag von der Richterin wurde ja nie etwas über meinen Beruf gesagt. Es wurde ja nie gesagt, ich sollte meine Tätigkeit einstellen. Ja, da war nie die Rede von, kam auch in den beiden Urteilen nicht vor. Und trotzdem hat man gesagt, macht dem Mann das so schwer wie möglich. Und deshalb hat man die Bezirksregierung Münster eingesetzt, die dann unter fadenscheinigen Gründen wie ich wäre eine Gefahr für die Öffentlichkeit und solche Dinge. Ja. Und das hat mein Anwalt dann schön auseinandergenommen. Und der Verwaltungsrichter beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat dann entschieden, dass ich die Approbation behalte. Ja, und ich mache jetzt, so gehe ich vor, dass ich einzelne Patienten hier in diesem Raum, ja, behandle. Die rufen mich an, ich spreche mit denen, da machen wir, ich brauche nicht viel Instrumente, ich brauche kein Labor. Und ich mache, wenn man Klinghardt kennt, weiß man, dass man mit Kinesiologie und Psychokinesiologie kann man alles machen. Und Familienaufstellung mache ich im Liegen dann hier. Ja, das geht auch. Ja, indem man halt die Sachen spricht, ja, die man sonst in einer großen Aufstellung machen müsste. Das funktioniert gut. Ich kann die Infusion machen, ich kann Schmerztherapie machen, Akupunktur. Ja. Ich will das aber auf einem kleineren Level halten. Ich finde es interessanter, mich mit der Krankheit eines Patienten 2-3 Stunden zu beschäftigen, ist für mich interessanter, als wenn ich, was weiß ich, 100 Patienten am Vormittag habe. Weil das ist nicht befriedigend. Ne? Mhm. Mhm. Insofern, ja, gucke ich mal, wie sich das entwickelt. Ich sag, Lust habe ich auf jeden Fall, noch mal was weiterzumachen. Vor allem meine Frau, die hat ja hervorragend die Infusion gemacht. Das könnte man wieder aktivieren. Und die hat die Kolonhydrotherapie gemacht. Das ist eine Darmtherapie. Da muss man viel Gefühl für haben. Und so. Und das hat Jeannie, ja, oder Fatima. Ja, Jeannie, sage ich immer. Das hat ihr Opa immer zu ihr gesagt, als, weil sie so klein war. Und da immer der kleine Jin. Das ist sowas wie ein kleiner Geist. Und deshalb hieß sie Jeannie. Und klar würde die sich natürlich auch freuen, aber wenn ich jetzt einfach eine Praxis aufmache mit allem, was dazugehört, ja, das würde ja wieder Miete bedeuten und ne, der ganze Kram, dann und ich würde dann wieder verurteilt werden, was ja ne, in diesem unserem Lande ne, durchaus passieren kann. Dann steht meine Frau wieder alleine da und müsste den ganzen Kram abwickeln. Deshalb warten wir eigentlich mal ab, was so passiert. Aber einzelne Behandlungen ohne großartige Anmeldung. Ich sage den Patienten immer, wenn sie mir was dafür geben wollen, ist das ihre Sache. Wenn nicht, dann lassen sie es. Ja, und dann machen wir das halt so.
Ja? Sehr schön. Herr Habig, meine abschließende Frage zu unserem Gespräch. Was ist Ihnen das Allerwichtigste im Leben, Herr Habig?
Also schon die Liebe zu meiner Frau. Das wär's.
Fatima, wie haben Sie diese 16 Monate der Untersuchungshaft Ihres Mannes erlebt?
Also die erste Zeit war das ganz, ganz schlimm für mich. Also ich wusste jetzt gar nicht, was kommt auf einen zu, was machen Sie mit meinem Mann? Die haben ihn einfach da jetzt abgeholt und war schon schlimm. Man kann sich das nicht vorstellen, so schlimm. Man hat mir irgendwie mein Mann weggenommen, wir waren nie getrennt, wir haben immer zusammengearbeitet, wir haben alles zusammen gemacht und plötzlich war er nicht da. Ich durfte ihn noch nicht mal verabschieden, als sie ihn abgeholt haben. Und das war für mich ganz schlimm.
Das glaube ich. Wie haben Sie sich gefühlt in dieser Ungewissheit, in dieser Unsicherheit? Man weiß ja nicht, wie lange das dauern wird, man weiß nicht genau, wie es dort für ihn ist, wie er sich dort fühlt. Sie sind ja sehr verbunden mit Ihrem Mann. Ja. Wie haben Sie sich gefühlt oder was war Ihr Halt und Ihre Stütze? Wie haben Sie das gemeistert, diese Zeit?
Halt und Stütze. Also mein Bruder und seine Frau waren für mich da. Also die Familie, meine Kinder, die Enkelkinder, die haben mir schon ein bisschen Kraft gegeben. Aber es war halt jetzt, ja, ich wusste nicht, was auf mich zukommt, was sie mit meinem Mann machen. Den ersten Monat durfte ich den ja noch nicht mal besuchen. Ich durfte ihm also irgendwie so einen Plastiksack mit Klamotten hinbringen. Und dass es für 14 Tage reicht. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe also kaum geschlafen, nicht gegessen. Ich hatte Durchfälle, ich war richtig krank. Ich konnte, ja, wie soll man sagen, das überhaupt gar nicht begreifen. Was ist denn mit uns passiert jetzt hier? Warum haben sie den jetzt in Haft genommen? Wofür?
Und nach diesem Schreckmoment oder diesem ersten Monat, wie Sie sagen, wo Sie sich gar nicht zurechtgefunden haben, bestimmt doch sehr allein gefühlt haben, ich glaube, es steckt ja auch trotzdem eine große Kämpferin in Ihnen. Wie haben Sie dann weitergemacht?
Dann, ich habe ja 3 Monate bei meinem Bruder gelebt, auch weil ich da auch ein bisschen gearbeitet habe, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann musste ich wieder zurück nach Recklinghausen, wo meine Leute waren, wo meine Freunde, meine Familie, also die anderen Familienmitglieder. Und dann habe ich mir diese Wohnung hier ausgesucht und dann wurde es immer mehr. Also Menschen kamen auf mich zu, Mensch, wir müssen was tun. Das kann doch nicht sein, der ist ja fast ein Jahr weg. Es ist gar nicht bekannt, ne, dass so ein Arzt da jetzt nun im Knast ist für was. Und dann kamen immer Freunde auf mich zu und dann haben wir überlegt, wie können wir das dann hier veröffentlichen. Wir hatten so einige angeschrieben und da kam noch nichts. Heinrich kannte keinen. So, ja, war schon am Anfang sehr schlimm für mich. Aber die Leute, die um mich herum waren, die haben mir so viel Kraft gegeben. Und dann wurde ich langsam eine Kämpferin.
Wie ist es Ihnen gelungen, Fatima, diesen motivierten, großartigen Anwalt für Ihren Mann zu finden, der ja dann eine große Veränderung herbeigeführt hat?
Das war schon fast wie so eine Führung. Ich habe erst so ein Gespür gehabt für den vorigen Anwalt gehabt, dass der ja nicht so arbeitet, wie man es sich wünscht. Und das kam immer mehr. Und dann bin ich bei den ersten Verhandlungen, also die Eröffnung des Verfahrens, sind Menschen zu mir gekommen. Und das war der Anwalt Kreismoser und Lars Oppendorf. Die haben mit mir gesprochen und ja, da läuft was schief. Und ich hatte noch so eine Angst. Ja, hier haben Sie eine Telefonnummer, rufen Sie doch bitte den Anwalt meines Mannes, habe ich gesagt. Und dann wusste ich nicht, ob die Leute, dann habe ich mal in der Runde gefragt, ob die irgendeiner kennt. Und dann haben die gesagt, ja, die machen Aufklärung, du kannst ihnen ruhig vertrauen. Und so sind wir dann auf die andere Anwälte gekommen. Wir haben den Professor Martin Schwab angerufen und der hatte uns dann für mich den Schlüter. Stefan Schlüter ist mein Anwalt und für meinen Heinrich den Wilfried Schmitz. So bin ich zu den Anwälten gekommen, weil ich schon vorher gespürt habe, da passiert nichts.
Ab wann hatten Sie das Gefühl, dass langsam wieder Hoffnung da ist oder dass sich endlich wirklich etwas bewegt in dieser Angelegenheit? Das waren ja insgesamt 16 Monate. Das ist eine unglaublich lange Zeit, vor allem wenn man mittendrin steckt und nicht weiß, wie lange das noch dauert.
Erst als es in den Alternativmedien, wo es dann immer mehr wurde, auf 1 war dann da, Reitschuster war dann da, kleinere, also ich kann die ja nicht alle aufzählen, da sind so viele, die darüber berichtet haben. Und dann haben wir diesen Kanal für Wir für Heinrich und die Claudia ist sehr politisch und die hat immer für uns gesprochen und also es waren tolle Leute, die mich auch begleitet haben, auch in den Gerichtsterminen. Aber ich stand da nie alleine. Wenn ich denn jetzt alleine gewesen wäre, ich weiß nicht, also ich hätte das nicht geschafft. Dann wäre ich wahrscheinlich keine Kämpferin geworden. Mhm. Danke an diese Leute, die um mich herum waren.
Also Sie hatten wirklich eine Stütze in Form von Menschen, die Ihnen Rückhalt geboten haben und sozusagen bewirkt haben, dass Sie nicht aufgegeben haben. Und beschreiben Sie uns vielleicht nur noch den Tag, an dem Ihr Heinrich freigelassen wurde.
Ja, das war wie so ein Wunder. Ich konnte das gar nicht fassen, weil waren ja mehrere Termine, wo er angeblich rauskommen sollte und da war immer irgendwas und seine Einlassung hat noch nicht gestimmt und da müsste noch irgendwas hingeschrieben werden und manchmal habe ich da gesessen und habe gesagt, mein Gott, wo bin ich denn hier? Bitte, lieber Gott, zeig uns mal den richtigen Weg. Ich glaube, hier sind wir falsch. Ja? Aber an dem Tag, wo er rauskam, dann bin ich natürlich die Straße hochgelaufen, um ihn zu empfangen, weil der kam nämlich, wir haben alle gewartet, dass er am Haupteingang, aber das war ganz woanders, wo sie den rausgelassen haben. Und dann habe ich den also entdeckt und dann bin ich da erstmal hingelaufen und die ganzen Menschen hinter mir her. Das war so schön, also wirklich. Das kann man nicht beschreiben. Das muss, wenn man das nicht erlebt hat, dann ja, man zittert am ganzen Körper, aber das sind Glücksgefühle, ja. Mhm. Ganz toll.
Haben Sie die Befürchtung, dass jetzt, weil das Verfahren ist ja noch nicht ganz abgeschlossen, haben Sie das Gefühl, dass jetzt noch irgendetwas über Ihrem Mann schwebt oder dass noch irgendetwas kommen könnte? Wie ist Ihr momentanes Gefühl?
Ja, man weiß es ja nie so. Also man hat ja immer dieses noch über sich drauf, ja, die Revision. Und natürlich hat man immer Angst, dass sie den wieder wegholen oder mich wegholen oder was auch immer. Das steht noch auf uns und da müssen wir halt abwarten, bis die Revision, obwohl wir haben jetzt einen super, super Anwälte, die die Sache da richtig angegangen sind und nicht wie vorher. Ne? Vorher war das wie so ein Spiel. Da wird nur belastet, aber nicht entlastet. Ja? Und durch diese Anwälte haben wir erstmal gesehen, das geht ja auch anders. Die müssen ja auch irgendwas nachweisen können. Ja?
Können Sie den Behörden, den Menschen, die daran beteiligt waren, dass Ihr Mann ziemlich gegängelt wurde und wo sehr viel Willkür dahinter stand, können Sie diesen Menschen, die dahinter stehen, vergeben oder verzeihen?
Ja, wir haben eine schwere Zeit. Man sollte verzeihen. Jeder macht mal einen Fehler, ja. Auch diese Leute, die meinen Mann eingesperrt haben. Ich verzeihe dem vom Herzen. Weil das sind ja immerhin Menschen. Und wir Menschen machen immer Fehler. Das könnte ich.